Hi, hier ist Nils Pollitt und ihr hört What's Up.
What's Up?
Über Kopfsteinpflaster, da hat man immer mit dem gewonnen.
Kann ich den Ärger der Triathlon-Fans sehr gut nachvollziehen.
Nein,
das ist natürlich
realistisch berechnet, Thomas.
Der Radsport-Podcast.
Deswegen wird er es auch nur ein schiefer Gesamtfahrer.
Ruhe hier im WhatsApp-Studio. Es geht los. Ich habe die Aufnahme gestartet. Die Vuelta war so spannend, als wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben. Und dann kam ein wunderbares Zeitfahren. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Bei mir im Studio, wie immer, der Thomas.
Servus, hallo.
Der Jonas.
Hallo.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich eure Namen rein?
Und der Lukas.
Nee, das passt nicht ganz in die Reihe rein, ne? Vielleicht sollte ich mir was anderes, einen anderen Namen zulegen. Wäre mal eine Idee. Reden wir über Radsport. Die Vuelta war wirklich sehr spannend. Als wir das letzte Mal noch gesprochen haben, die Big Four waren innerhalb von 20 Sekunden. Ja, und dann kam so ein 36 Kilometer Zeitfahren. Dann hat Roglic beschlossen, jetzt dreh dich mal ein bisschen rein und dann war es vorbei mit dem Spaß.
Ja, und Quintana hat beschlossen, Top Four habe ich keinen Bock drauf. Ich werde jetzt mal durchgereicht. Wie kann man bei einem Zeitfahren 3 Minuten verlieren?
Punkt 1. Langes Zeitfahren.
Ja, du kannst keine 3 Minuten beim Zeitfahren verlieren. Junge, Junge, Junge. Ja, das war letzten Dienstag, oder? Glaube ich, ja, letzten Dienstag war das Zeitfahren. Irgendwann letzte Woche. Und Nairo Quintana hat gnadenlos versagt.
Ja, vor allem, weil seine Teamkollegen einfach so viel besser waren. Also Soler hat ein gutes Zeitfahren gezeigt, weil Verde war, ja, jetzt auch nicht... Ist auch nicht so komplett untergegangen, glaube ich, 1,50 oder sowas hat er verloren, aber Soler mit 1,20, das klingt schon so viel, aber so wie er einfach das komplette Feld distanziert hat, Roglic, muss man sagen, dass die tatsächlich dann noch ganz knapp dahinter waren. Also von den Platzierungen her zumindest.
Ja, er ist einfach ein super Zeitfahrer, muss man dazu sagen. Es waren noch einige, die da mithalten konnten, aber eben keiner von den absoluten Favoriten auf die Gesamtführung. Pierre Latour kann man noch erwähnen, sehr, sehr gutes Zeitfahren, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass jemand von AG Desela Mondial so ein anständiges Zeitfahren fährt. 1,14 nur Rückstand tatsächlich auf Roglic. Und dann, wie du schon gesagt hast, Marc Soler, also er ist so viel besser im Zeitfahren als die Gesamtfahrer da, die da mitgefahren sind, dass ihm das so einen richtig enormen Vorsprung jetzt schon eingebracht hat und der Berg, was man in den letzten Tagen gesehen hat, eben auch nicht so stark
das ist ja das
in Bedrängnis zu bringen ist. Ja.
Das ist ja das Interessante, man hat nach dem Zeitfahren, denkt man sich so, ah, hat das jetzt gereicht? So frühes Zeitfahren, könnte schon nochmal kritisch werden. Quintana, wenn er am Berg angreift, kann er schon wieder aufholen. Und dann siehst du die nächsten Bergetappen und Roglic hängt einfach alle ab.
Ja,
also, was ist los mit dem Kerl?
Es sieht schon merkwürdig aus, vor allem wenn man die im Vergleich nebeneinander fahren sieht, weil er doch deutlich schwerer ist als die anderen, die da vorne sind. Also Lopez, Quintana, Valverde, Pogacar auch, den man jetzt dazu zählen muss. Aber ich glaube, man kann das Zeitfahren schon noch so ein bisschen als Ausdruck von, wie gut ist man eigentlich in Form sehen. Also wenn man sieht, Tadej Pogacar, der auch eine Etappe gewonnen hat, danach jetzt in der Woche sehr, sehr stark in Form. Der hat Platz 11 belegt im Zeitfahren, 1,29 Rückstand auf Roglic. Mit Sicherheit ein deutlich schwächerer Zeitfahrer als er, klar. Das spiegelt auch diese Zeit wieder. Aber eben deutlich vor den anderen. Und ich glaube, da sieht man schon, wer die Form irgendwie hat, um dann auch ein langes Zeitfahren zu überstehen. Und Quintana hat die Form offensichtlich nicht mehr, weder beim Zeitfahren noch am Berg.
Ja, Quintana ist durch. Aber ja, wie du gesagt hast, krass, dass Roglic halt auch am Berg dann einfach irgendwie noch so der Beste da vorne ist. Also dann weiß ich nicht, was da noch passieren soll. Also viele Bergetappen und so kommen jetzt ja nicht mehr. Wüsste ich nicht, was da noch passieren soll, was Primož Roglic da von ganz oben noch vertreiben soll.
Aber du würdest trotzdem bei der nächsten Grand Tour wahrscheinlich wieder Quintana als deinen Favoriten
sehen. Absolut weg von Quintana. Ich habe ja auch vor der Vuelta Quintana nicht als Favoriten gesehen, aber, ja, letzte, aber letzte Woche, wo wir waren, da wirkt er noch so stark und er hat sogar Jonas noch gesagt, ah, jetzt hast du Quintana genommen, dann kann ich ihn ja nicht nehmen. Da war der, das war glaube ich ein oder zwei Tage nach seinem Etappensieg da, dachte man, Junge, der hat vielleicht noch ein bisschen was in den Beinen und dann hat er aber wohl alles bei dieser Etappe rausgehauen und denkt sich jetzt, jetzt mache ich Urlaub.
Was ist los mit dem Paten, Don Quintana?
Er scheint es irgendwie nicht mehr ganz zu schaffen. Also auch bei der Tour hat er immer wieder eine Etappe drin, wo er so viel besser ist als alle anderen, dann auch die Etappe gewinnt, aber über 3 Wochen scheint er es nicht mehr hinzubekommen. Generell kann man sagen, wir haben vorher auch kurz schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass er ist schon sehr konstant bei den Rundfahrten. Ich habe hier gerade seine Zahlen offen, seit 2013 seine schlechteste Platzierung 10 bei den Grand Tours. Den jetzt hier, 12. 12. Da ist er einmal noch geworden, 2017. Aber man muss sagen, die letzten 4 Grand Tours, da war 12, 10, 8 und 8. Und jetzt eben bei der Huelta wird es auch nicht sehr viel besser werden. Also man sieht schon, es wird irgendwie ein bisschen schwächer. Er hat immer irgendwie einen Etappensieg drin. Aber so ganz reicht es dann doch nicht mehr über eine volle Distanz von so einer Grand Tour. Muss man mal sehen, wie es in seinem neuen Team wird. Neues Umfeld, neue Trainingsreize, ob er da nochmal auf den alten Stand hochkommen kann. Aber natürlich, quatscht man sich selber so ein bisschen wieder rein in Quintana jedes Mal, wenn man ihn sieht. Weil der sieht einfach so leicht aus und dann sieht es am Anfang doch recht flüssig aus, was er da am Berg macht. Nur dann reicht es am Ende leider nicht.
Ja, er ist konstant, solide, konstant gut, aber nie gut genug für ganz oben. Man kann dann immer irgendwie hinten raus die entscheidenden Attacken nicht mitgehen oder fällt dann irgendwann hinten raus. Aber ja, man darf doch nicht, kann so ein Fahrer auch nicht zu schlecht reden. Ich meine, jedes Mal Top 10 bei Grand Tours. Ist immer noch ein Top-Fahrer, aber eben nicht mehr
ganz. Absolut, aber das, was man von ihm halt einfach erwartet, ist tatsächlich dann schon enttäuschend, wenn du. Naja, er war zweimal auf dem Tourpodest gestanden, zweimal, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall zweiter, dritter gewesen. Dann erwartest du einfach von einem, der in jungen Jahren da so weit oben ist, dass er sich irgendwie weiterentwickelt und die Entwicklung ging bei Quintana einfach in eine komplett falsche Richtung. Jetzt sind es einfach andere junge Leute, wie zum Beispiel ein Tadej Pogacar. Überragende Vuelta. Und wenn der so weitermacht, dann kann der vielleicht sogar noch an Valverde vorbeikommen, weil er fährt am Berg sehr souverän.
Fährt super stark, richtig gut in Form. Er hat, glaube ich, den Vorteil, dass er im Gegensatz zu den anderen sich voll darauf konzentrieren konnte. Er hat nicht so viel Druck. Hat dieses Jahr die Kalifornien-Rundfahrt genau gewonnen. Eine Vorbereitungsrundfahrt, die quasi während der Tour de France so ein bisschen läuft, auf die Huelta. Und er ist ein super Bergfahrer, was wir wissen, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, hat die Tour de l'Avenir letztes Jahr gewonnen. Aber dass er so stark ist, ist dann doch überraschend. Aber wahrscheinlich hängt es tatsächlich mit den anderen zusammen, die schon andere Grand Tours gefahren sind dieses Jahr und er da relativ frisch und ohne Druck reinkommen kann. Hatten wir letztes Jahr schon gesehen mit Enric Maas von De Koenig, der da ein super Ergebnis abgeliefert hat. Und dieses Jahr ist es er, der da richtig gut fährt. Hat jetzt ein bisschen was unter einer Minute Rückstand auf Valverde auf Platz 2. Mal sehen, es kann natürlich sein, dass Valverde noch ein bisschen einbricht, weil er jetzt inzwischen doch schon sehr, sehr alt ist. Und ich glaube, da ist die Chance für ihn nochmal vielleicht sogar auf Platz 2 zu springen.
Aber die, wenn man das anschaut, nachdem wir gerade gesagt haben, Tour de California, dieses Jahr gewonnen, das ist, wenn man die Namen da durchgeht, gar kein so schlechtes Omen für später. Tour de California-Sieger 2018, Egan Bernal. 2016, Julien Alaphilippe.
Ja.
Das ist eine Ansage.
Ja, mal schauen, was man von dem nicht so erwarten kann. Er ist sein Vorteil wahrscheinlich dieses Jahr da im Gesamtklassement, dass er der am ausgeruhtsten ist. Gott, weiß man, was ich sagen will. Er hat sich wahrscheinlich am ehesten nur auf diese Vuelta vorbereitet und ist das wahrscheinlich sein Highlight dieses Jahr. Das ist sein Vorteil, aber mit 20 Jahren da so vorne mitzufahren, ist schon eher vielversprechend für die nächsten Jahre auch.
Muss man natürlich schauen, ist er bei Team Emirates nächstes Jahr vielleicht sogar der Tour de France-Kandidat, um da mitzufahren. Fabio Aru ist natürlich noch da, der hat deutlich mehr Erfahrung, aber hat eben auch nicht das Monsterjahr gezeigt.
Nee, der hat auf keinen Fall ein Monsterjahr gezeigt. Der hat schon eine Weile Probleme, sich wirklich in absolute Topform zu bringen für die Rundfahrten. Kann man, denke ich, schon erwarten, dass sie ihn vielleicht wieder zu einer Grand Tour schicken. Ich weiß nicht, ob es die Tour de France ist.
Vielleicht der Giro.
Vielleicht Giro wieder, was ist wieder? Also vielleicht der Giro, einfach um ihn langsam aufzubauen. Ich meine, der Mann ist 20 Jahre alt, die haben ihn noch eine Weile unter Vertrag. Muss man auch mal ruhig aufbauen. Jetzt,
das ist eben aber so ein bisschen die Gefahr, die ich bei diesen Teams sehe, dieser Panic-Mode, wenn da jetzt Dan Martin weg ist, Fabio Aru hatte nicht das gute Jahr. Du willst natürlich dich bei der Tour de France irgendwie zeigen. Das, was Bora bei Buchmann an Zeit hatte, weil sie Sagan immer für die Tour hatten, um herauszustechen, sehe ich bei Emirates nicht, weil ich bin auch einfach kein Gaviria-Fan.
Ja, er hat auch Probleme jetzt, er ist ja bei der Huelta dabei, kommt da nicht in die Form oder sagen wir mal, die Etappen sind auch nicht für solche Sprinter ausgelegt. Jetzt hier Bennett von Bora, der super fährt, schon wieder jetzt eine Etappe gewonnen hat, in beeindruckender Art und Weise. Er kommt da besser drüber als diese wirklich absolut schweren Sprinter wie Gaviria.
Und deswegen ist für mich, könnte das so eine Kurzschlussreaktion sein von Emirates. Kurzschluss, wenn man das mit ein Jahr im Voraus sagen kann. Aber dass man dann tatsächlich so einen jungen Mann zur Tour schickt und ihn schon zum Teamkapitän macht. Aber vielleicht sind sie auch klug genug. Dazu kenne ich dann ehrlich gesagt die Team-Internas von Team Emirates dann nicht gut genug. Aber er ist auf jeden Fall ein starker Mann noch bei dieser Vuelta. Und mein Tipp ist Platz 2 für ihn.
Durchaus möglich. Aktuell sieht Valverde noch stark genug aus. Wenn man die Etappen sich anschaut, die nächsten 2 schwere Etappen gibt es noch. Da könnte Valverde schon noch drüber kommen, vor allem wenn sie Quintana jetzt nicht mehr sich hinter sich herziehen müssen. Und wie immer bei Movistar, Marc Soler sieht wieder richtig stark aus, muss aber ständig warten auf seine Kapitäne. Sehr viele Kilometer von vorne fahren, die unnötig sind, wird immer wieder rausgeschickt, muss dann warten. Wir hatten es letztes Mal schon, war quasi kurz vorm Etappensieg, es musste dann zurückfallen lassen, geflucht gegen seinen Teamchef. Also der ist, glaube ich, macht 3 Kreuze, wenn Quintana und Landa weg sind, vielleicht dann mal sein eigenes Ding machen kann.
Ich finde, wir könnten langsam eine neue Kategorie einführen, oder? Also ich meine, wir haben die Stravazen, wir haben Blick über das Lenkerband, wir haben Ausreißer, Ausrutscher, dazu kommen wir dann später auch noch. Aber inzwischen muss man sagen, so ein Movie, wie nennen wir es? So nicht mehr Movie-Star.
Mensch-Movie-Star. So die wöchentliche Pannentaktik oder wie meinst du jetzt? Oder,
ja, ne? Wir reden irgendwie jede Woche über Movie-Star und wie sie es verkackt haben, oder?
Stimmt tatsächlich.
Ja, langsam muss man,
also wir haben öfters über Movistar inzwischen in negativem Sinne gesprochen als über Katjuscha. Das ist einiges.
Tatsächlich, ja.
Man schaut sich halt immer die Fahrerliste an, die sie so mitnehmen, und man denkt immer, ja, eigentlich müssen sie es reißen. Also sie müssen, jetzt haben sie Valverde auch auf Platz 2, also es ist nicht so, dass sie jetzt komplett
richtig, aber es wirkt trotzdem so unzusammenhängend.
Absolut.
Ist, jeder kämpft für sich.
Ja, sie wissen nicht so ganz, für wen sie fahren immer. Dann ist einmal fährt Valverde für Quintana, dann fährt Quintana für Valverde. Marc Soler muss ständig auf die anderen warten. Niemand weiß, wie gut er wirklich wäre, wenn er mal aufs Gesamtklassement fahren dürfte. Weil er oft, du hast es schon gesagt, hat das beste Zeitfahren vom ganzen Team abgeliefert. Obwohl er die ganze Zeit Helferdienste für die Jungs da leisten muss. Das ist eine merkwürdige Situation, die haben. Und ich glaube wirklich nicht nur Marc Soler, wahrscheinlich das ganze Team. Die wissen das ja auch. Die sehen auch die Live-Bilder und wie alle unzufrieden sind. Und sie kriegen es nicht wirklich hin. Ja, ich glaube, die hoffen einfach, dass das Jahr dann vorbei ist.
Und ich muss gestehen, um mal wieder was Unseriöses mit hier reinzubringen, weil das ist ja gefühlt immer mein Part hier. Ich bin ja Fan des Radherstellers, den Movistar hat, aber ich bin absolut kein Fan der Lackierung der Räder. Das ist für mich das nächste
Desaster. Glaubst du, das hängt zusammen, Thomas?
Ja, das ist für mich das nächste Desaster bei diesem Team, weil also sehr viele Lackierungen des Radherstellers gefallen mir da sehr gut, aber ich schaue jedes Mal, und immer wenn die Movistar-Lackierung dran ist, gefällt es mir schon gar nicht mehr. Das macht das Desaster komplett.
Thomas Gerlich. Thomas hat auch vorhin die Startnummern analysiert.
Ja.
Vielleicht kannst du uns da nochmal dein Ergebnis nennen.
Das ist die nächste Rubrik, unseriöser Thomas-Input. Es ist ganz offensichtlich ein Merkmal der Startnummer, je mehr Einser du drin hast, desto besser bist du. Die Top 5 hat alle eine Nummer 1 in ihrer Startnummer. Wer hat es als erstes nicht mehr? Quintana hat keine 1 mehr drin, hat die 7. Klar, dass er nicht vorne angreifen kann. Und wer ist ganz vorne? Primož Roglič, der hat 2 Einser drin, 131. Das ist ganz klar, dass der das gewinnen wird. Ich meine, das ist ja einfache Mathematik. Deswegen haben wir das jetzt ja schon mal geklärt.
Okay.
Ja, aber wollte nur sagen.
Startnummer 111 ist taucht gar nicht so weit vorne auf, ne?
Müsste ich suchen. Platz 39, ja, aber das ist dann auch schon wieder zu viel.
Okay.
Aber ich meine, es zusammenhängt von den Top-Fahrern, dass Quintana da diese schiefe 1, die 7 hat und dann auch der schiefe Fahrer ist.
Okay.
Macht ihr mit dem seriösen Part weiter, das war's jetzt wieder von mir. Ich melde mich zu den Stravazen wieder.
Wenn man noch kurz erwähnen muss, glaube ich auf Platz 4, auch mit der Startnummer 1, eben wie es Thomas gesagt hat, Miguel Angel Lopez fährt eine ganz anständige Vuelta, kann aber dann, ist jetzt auch noch ganz gut drauf, ist gestern gut am Berg gefahren, kann aber die anderen nicht abschütteln, kommt also nicht sonderlich weit nach vorne oder macht, kann keinen großen Schritt aktuell mehr machen. Kämpft, glaube ich, mit Pogacar so ein bisschen um Platz 3 und damit das weiße Trikot. Die fahren beide noch in der Kategorie. Und Bora ist wieder ganz gut vertreten, nicht nur durch Bennett im Sprint eben, sondern Maika auf Platz 5, der auch ein sehr, sehr gute Huelta fährt. Und ich glaube, da kann Bora auch wieder sehr zufrieden sein damit.
Bora ist extrem gut. Sam Bennett, 2 Etappen gewonnen. Das grüne Trikot hat Quintana tatsächlich noch, an zumindest. Er ist aber da nur geteilter Dritter mit Valverde, denn auch da Roglic vorne vor Pogacar. Es ist bei der Vuelta einfach extrem schwierig für Sprinter ein grünes Trikot zu holen. Ich weiß nicht, es scheint so komplett unwichtig, dieses grüne Trikot. Das macht es so langweilig und das ist irgendwie schade.
Problem ist auch, dass es sehr viele Ausreißersiege gibt, also auf so Etappen, wo eventuell ein Sprinter durchkommen könnte. Gibt es auch zu wenig starke
Teams. Kein reiner Sprinter.
Nein, aber Bennett hat man jetzt schon gesehen, der kommt einigermaßen drüber, über die meisten Hügel. Aber es gibt wenig wirklich starke Teams, die Ausreißer einfangen können. Fast täglich gewinnt irgendein Ausreißer. Das macht es natürlich nochmal schwerer für die reinen Sprinter da, was zu reißen. Also im grünen Trikot und die Streckenführung nochmal mehr.
Also wahrscheinlich wird es einfach Roglic im Vorbeigehen mitnehmen.
Wahrscheinlich, ja.
Fährt halt dann noch mit allem heim. Umkämpfter ist tatsächlich das Bergtrikot. Das ist zumindest zwei Fahrern nicht so richtig egal, sondern es geht nämlich zwischen Madrazo und Bujar. Heiß her, 6 Punkte Unterschied. Allerdings glaube ich, dass da der Franzose von Age d'Isère einen kleinen Vorteil haben wird. Zumindest sah er jetzt stärker aus. Madrazo hat viele Punkte auch am Anfang dieser Vuelta gehabt.
Sah stark aus gestern, hat gestern quasi bei der Etappe dann das Trikot übernommen, konnte da deutlich mehr nochmal zulegen, immer gegen Ende des Anstiegs. Sieht da am besten aus, glaube ich. Hat relativ gute Chancen, da durchzukommen mit dem Trikot.
Da muss ich sagen, freue ich mich immer, wenn es darum geht, weil jedes Mal, wenn Madrazo eingeblendet wird, muss ich mich freuen, weil der hat, finde ich, von allen Fahrern das netteste Bild, das unten in der Grafik eingeblendet wird. Habt ihr das im Kopf? Nee. Der da mit seiner Brille so, also schaut ungefähr so, ich kann es euch mal zeigen hier. Schaut ungefähr so aus und der guckt immer so ganz nett mit seiner Brille, hat er so ein ganz nettes, leicht schiefes Grinsen und guckt da rein, das ist überragend.
Um es zu beschreiben, sieht aus wie, gefühlt wie ein 7-jähriger Schuljunge.
Ja. Ich wollte es nicht so negativ.
Mit so einer viel zu großen Brille, die er von seiner Oma aufgesetzt bekommen hat.
Das ist ganz genau so. Aber er guckt so nett aus. Und dann kommen jedes Mal die Fahrer und haben diese verschenkten Arme und entschlossen gucken und er so, hallo, hier bin ich. Vince. Das finde ich überragend.
So. Madrazo Ruiz. Wir haben aber trotzdem natürlich eine gute Vuelta gezeigt für Team Burgos. Das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass die so oft eingeblendet werden. Da, glaube ich, hat Madrazo schon ordentlich mal was gezeigt, was er drauf hat. Vielleicht sich für höhere Aufgaben, noch höhere Teams qualifiziert.
Ja, möglich ist es sicher, aber für die Teams ist es halt hauptsächlich wichtig, immer vorne vertreten zu sein in den Gruppen. Wenn dann sowas bei rausspringt, ist es nochmal besser, wenn sie dann einen haben, der gut über die Berge kommt und dann sich immer die Punkte holt. Sind ja auch nicht so viele Teams, sind da gar nicht dran interessiert, immer dieses Bergtrikot zu bekommen. Und für die ist es eine super Gelegenheit. Sie haben da einen guten Fahrer, um sich zu präsentieren und auch zu sagen, okay, also die haben eine Wildcard bekommen für diese Tour, für die Huelta. Und da müssen sie natürlich auch sich ein bisschen zeigen und ein bisschen für Action sorgen. Da kann man nicht nur hinten mitrollen und hoffen.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Highlights der vergangenen Woche.
Ausreißer und Ausrutscher.
Unser Ausrutscher hat mit der spanischen Botanik zu tun. So würde ich es mal nennen.
Oh, ist es ein Ausrutscher?
Ein Ausreißer, habe ich Ausrutscher gesagt?
Du hast Ausrutscher gesagt.
Nein, ich meine natürlich absolut Ausreißer.
Wir haben ja vorhin auch diskutiert. Wo stecken wir das denn jetzt hin?
Also ich finde die Botanik sehr schön. In Spanien.
Klär die Hörer auf.
Welche Etappe waren das? War das der Gilbert-Sieg? Nee.
Ich glaube, es war die 11. Etappe, kann das sein?
Ich glaube, Sieg von Bennett. Bin mir nicht sicher.
Es tut ja auch nichts zur Sache. Im Endeffekt gab es eine Etappe. Da gab es ein schönes Helikopterbild von oben. Und dieses Helikopterbild hat ein Dach, eine Dachterrasse, einen Balkon gefilmt. Und auf diesem Balkon standen ein paar Pflanzen. Dir.
Nenn's doch beim Namen. Es war eine Cannabis-Plantage. Bevor du jetzt da weiter rumstotterst und dir überlegst, wie du es umschreibst. Ja, es wurde im Kamerabild im Worldfeed eine Cannabis-Plantage entdeckt.
Da wird gekifft, ne?
Jetzt sag das. Das ist auch gut. Und ich finde das vor allem auch deswegen gut. Das macht Werbung für Radsport auf allen Plattformen, wo du sonst nie siehst. Ich meine, über die Vuelta wird halt auf Radsportmedien berichtet, aber ich habe allein diesen Screenshot irgendwie auf Facebook in meiner Timeline oder Instagram irgendwie 5-mal gesehen, aber nie von der Radsportseite. Das ist doch gut, wenn es dafür da ist.
Also Radsport jetzt bekannt durch Weed. Weiß ich nicht, ob das dem eh schon Doping geprägten Sport gut tut.
Das müssen wir mal untersuchen. Wäre Cannabis leistungssteigernd?
Es ist auf jeden Fall auf der Dopingliste, also ich meine.
Ja, natürlich. Aber
muss man schon sagen.
Da schläfst du doch eher ein auf dem Lenker.
Aber du hältst halt auch mehr Schmerzen aus, ne? Also,
ich kenne mich damit nicht aus.
Footballspieler.
Mit Drogen habe ich nichts zu tun.
Footballspieler hauen sich damit voll, weil sie halt dann die Schmerzen von irgendwelchen Tackles bisschen. Leute, mit euch kann man auch nicht ernsthaft diskutieren, ne?
So.
Kommen wir zum Ausrutscher. Da hat Thomas was Interessantes entdeckt.
Ja, das bezieht sich jetzt nicht auf die letzte Woche Vuelta, sondern auf den Sonntag. Da müssen wir einen kleinen, da würde ich einen kleinen Exkurs zum Triathlon wagen, aber mit Radsportbezug auf jeden Fall. Am Sonntag war die Ironman 73 Weltmeisterschaft in Nizza, also die Mitteldistanz, einfach die Hälfte der Ironman-Distanz. Darin enthalten 90 Kilometer Radfahren und da haben in der Age-Group-Wertung, das sind die quasi die nicht Profis sind, sondern die normalen Altersklassen-Athleten, in der Altersklasse 45 bis 49 hat wer gewonnen? Alexandre Vinokurov. Sicherlich einigen Radsportfans im Begriff, 2012 Olympiasieger im Straßenrennen geworden, war auch früher bei der Tour de France immer gut am Start und halt vor allem...
Gut am Start ist...
Ja, hat mal die Etappe nach Paris in der Ausreißergruppe gewonnen.
Gut am Start oder Blut am Start, muss man bei ihm immer
fragen. Darauf wollte ich eben hinaus. Vor allem erwiesenermaßen Doping-Sünder tatsächlich in der nächsten Altersgruppe, 50 bis 54, hat auch ein ehemaliger Radsportler gewonnen, Laurent Jalabert, 95 die Vuelta gewonnen, auch zweimal Punkt in Bergtrikot bei der Tour de France gewonnen und auch er mit, sagen wir jetzt mal, Doping-Vergangenheit. Und das hat vor allem in der Triathlon-Szene für sehr viel Wut von Altersklassenathleten gesorgt, weil die sagen, Punkt 1, irgendwie blöd, ehemalige Profis da in die Altersklassenwertung mit reinzunehmen. Der Kurs war vor allem sehr radlastig, weil es sehr Höhenmeter war. Das heißt, da gewinnen tendenziell die besseren Radsportler den Triathlon. Und dann natürlich zwei Doping-Sünder da noch mit reinzunehmen, dass die da noch mitfahren dürfen, dann noch Weltmeister werden. Ist natürlich eine ganz, ganz bittere und ganz, ganz dumme Geschichte. Vinokurov ist ja auch noch nach wie vor aktiv im Rennsport bei Astana. Was ist er genau? Ihr wisst es, glaube ich, Teamchef? Nee, was ist er?
Sportlicher Leiter, glaube ich.
Sportlicher Leiter. Auch das sehr umstritten. Aber dass er auch noch aktiv so Sport ausübt oder Weltmeister, finde ich eine ganz, ganz blöde Geschichte, ehrlich gesagt. Kann ich den Ärger der Triathlon-Fans und vor allem den Triathleten, die da am Start sind und dann vielleicht da Zweiter oder Dritter werden, sehr gut nachvollziehen. Deswegen für mich ein ganz großer Ausrutscher. Sollte eigentlich nicht sein, finde ich kacke.
Du bist ja selber auch öfters bei Jedermann-Rennen dabei. Bist zwar stark, aber fährst jetzt nicht um Sieg mit. Wie würdest du es einschätzen, wenn man dann vor Ort ist und sowas mitkriegt?
Also stell ich mir unglaublich bitter vor. Also du hast gesagt, ich habe nichts damit zu tun, wer Erster, Zweiter, Dritter wird, aber ich meine, du trainierst irgendwie und es gibt ja durchaus auch in der Altersklassenwertung die Nicht-Profis. Ich glaube, in der Altersgruppe 60, 65 hat ein Deutscher die WM gewonnen quasi und auch der sagt, das ist ein Dozent irgendwie, der hat, glaube ich, gesagt, er trainiert auch 5 bis 6 Stunden am Tag. Also das sind schon auch umkämpfte Titel. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, so ein Hobbytitel und das ist, ob man der Erster, Zweiter wird, ist egal, sondern das nehmen Leute schon ernst, das ist irgendwie auch cool und ich meine, das ist eine WM, wenn du dich dafür qualifizierst, das ist egal, jeder Wettbewerb. Du willst es gewinnen, bist am Ende Zweiter, Dritter, denkst du ach Mensch, schade, warum hat es denn nicht gereicht und schaust nach und siehst, vor mir ist einer und der hat früher gedopt und sonst wie, war auch Profi, ist jetzt hier in der Hobby- oder in der Altersklassenwertung mit dabei, also glaube ich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wer der Zweite geworden ist, aber ich fände es sehr, sehr nachvollziehbar, wenn man sich da aufregen würde und finde es tatsächlich auch einfach nicht gut, dass die einerseits in der Altersklassenwertung noch starten dürfen, darüber kann man diskutieren, aber dass Doping-Sünder da überhaupt noch starten, dann noch Weltmeister werden, das ist eigentlich.
Vor allem, wenn es dann auch noch Vinokurov ist. Das ist ja nicht nur Doping bei ihm. Er hat so viel Dreck am Stecken. Ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, ich kann es wirklich nur beurteilen von den Nachrichten, die man von ihm kennt, aber da ist er zumindest in meiner Ansicht einer der unsympathischen Menschen, die es im Radsport gibt. Und so einer darf dann auch noch Team Astana leiten. Sehr fragwürdig.
Ich darf wahrscheinlich gerade deshalb Team Astana leiten. Ich glaube, das ist das hauptsächliche Problem.
Ja, das ist...
Man muss nur mal seinen Wikipedia-Artikel lesen, die... Es gibt ein Drittel der Seite, ist so seine Profijahre und der Weg in den Radsport und dann kommt der ganz große Schnitt Dopingskandale und Vuelta-Sieg und Bestechungsvorwürfe und irgendwas. Also
da ist einiges los bei dem Mann.
Man kann ihn auf jeden Fall sehr umstritten nennen.
War da im Ule-Skandal ja auch nicht ganz unbeteiligt.
Ja, und er muss wohl mal, ihm wurde vorgeworfen, 2010 den Sieg bei Lüttich, Baston Lüttich, mit 150.000 Euro gekauft zu haben.
Ja, das ist die nächste Geschichte. Das meinte ich eben damit. Ja.
Ich würde sagen, genug über solche Leute gesprochen.
Müssen wir
über den Etappensieger, die es die vergangene Woche noch so gab, bei der Vuelta, um wieder zur Spanien-Rundfahrt zurückzukommen. Einer, der durchaus bekannt ist, Philippe Gilbert, hat einfach mal gezeigt, dass auch in der älteren Generation ordentlich was in den Beinen noch drinsteckt.
Ja, super. Ist wieder da, wird ja das Team verlassen. De Koenig durfte nicht mit zur Tour de France, sicher auch aus dem Grund, dass sie ihn nicht verlängert haben. Und jetzt haut er nochmal einen Sieg raus, in gewohnter Manier nochmal einen Antritt an einem Berg kurz vor Schluss, in der Abfahrt dann keine Chance für die anderen wieder ranzufahren und gewinnt es relativ souverän. Niklas Arndt bei der Etappe auf Platz 5 gelandet. Ja, hat er super gemacht, glaube ich, für Niki Arndt, aber damit Gilbert kann er dann doch nicht mithalten, dafür ist er doch zu stark. Hat er dieses Jahr auch Paris-Roubaix gewonnen, also so ganz außer Form ist der Belgier noch nicht. Richtig guter Etappensieg für ihn. Vogelsang gewinnt gestern die Etappe.
Ja, mal wieder eine positive Meldung von ihm. Hat er ein schwieriges Jahr gehabt mit der Tour, wo er irgendwie erst mit einer der Favoriten gezählt wurde, dann irgendwie gestürzt, ausgestiegen, insgesamt nicht seine Tour auch davor schon gewesen, zweimal sogar gestürzt. Ich glaube, bei der ersten Etappe schon und dann noch ein schwererer Sturz.
Lief nicht glücklich. Hervorragendes Frühjahr gefahren, dann Tour nicht glücklich jetzt. Ist er auch nicht so super dabei oder super in Form, aber...
ich glaube, Platz 12 oder 13.
Genau, für einen Etappensieg reicht es dann. Ich glaube, es ist dann auch relativ versöhnlich für Astana, wenn sie da Lopez vorne mit reinbringen, jetzt auf Platz 4 gerade und eben Vogelsang da noch eine Etappe gewinnen kann. Ich glaube, da sind sie ganz happy mit.
Ansonsten ist so das Gefühl, testen die Teams alle ein bisschen ihre jungen Fahrer, schicken die mal nach vorne in Gruppen, lassen sie mal ausreißen. Gestern waren es von Team Ineos Hart, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen.
Tao Geoghegan Hart.
Team Ineos. James Knox von Quickstep ist Vierter geworden. Von Jumbo hat
Sepp Kuss
gewonnen.
Am Sonntag die Etappe gewonnen, auch ein junger Bergfahrer, der gestern Roglic wieder geholfen hat. Der war, glaube ich, so ein bisschen so ein Zufallssieg. Ich glaube, er war eigentlich so als Relaisstation geplant vorne in der Gruppe, dass wenn Roglic angreift oder die anderen angreifen und Roglic schon mal Hilfe braucht, dass sie einen vorne haben. Da war die Gruppe weit genug vorne. Er hat sich wahrscheinlich stark genug gefühlt, durfte dann auf die Etappe fahren, konnte es auch relativ souverän gewinnen, sah sehr, sehr stark am Berg aus. Also Jumbo-Visma hat nicht nur die Helfer, die wir von der Tour kennen, sondern auch noch einen Sepp Kuss, der da ordentlich mitfahren kann.
Also Jumbo wird immer stärker, auch von unten raus. Aber es wirkt schon fast wie so ein Testlabor, oder? Für manche der großen Teams. Also gut, Jumbo fährt natürlich auch vorne mit. Aber für die anderen ist es so ein bisschen die Frage, was wollen sie bei dieser Rundfahrt? Und bei vielen wirkt es fast so, einfach mal gucken, was wir so die nächsten Jahre zur Verfügung haben.
Ja, viele haben ihre Kapitäne, die nicht mehr in absoluter Topform sind, dahin geschickt. Viele haben gar keine Kapitäne, wie zum Beispiel Ineos, du hast es schon gesagt, die einfach ein Team haben, wo sie jetzt mal schauen, wie das läuft. Tao Geoghegan Hart ist ein sehr großes Talent. Ob er wirklich ein Rundfahrer werden kann, wird sich nur rausstellen. Er muss das auch lernen. Oder ich glaube, Ineos will sehen, ob er über 3 Wochen wirklich gut fahren kann. In der Gesamtwertung reicht es nicht so weit, aber er kann dabei Etappen mithalten. Ich glaube, das kann man bei ihnen sehen. James Knox ist ein ähnliches Kaliber. Wo die einfach auch schauen wollen, wie kann man drei Wochen, wie können die jungen Fahrer da durchfahren, die können das lernen, da durchzufahren und da können die das sehen, glaube ich, sowohl die Fahrer als auch die Teams und die Vuelta ist einfach nicht so groß im Fokus wie der Giro und bei weitem natürlich nicht so wie die Tour.
Aus deutscher Sicht hatten wir den Etappensieg natürlich schon von Niki Arndt, der hat auch nochmal gezeigt, dass es keine Eintagsfliege war. Als Gilbert gewonnen hat, war er mit dabei. Ist am Ende dann Fünfter geworden, auch wieder ganz starke Leistung. Also Nikias Arndt fährt eine super Vuelta, geht da glaube ich mit viel Positivem raus und hat viele Punkte gesammelt bei seinem Team. Vielleicht auch für die kommende Saison. Und dann gab es eben noch diese Sprint-Etappe, die Sam Bennett gewonnen hat. Und auch da drei Deutsche unter den Top Ten. Richtig stark. Jonas Koch, John Degenkolb, Maximilian Richard Walscheid. Muss man natürlich auch dazu sagen, da gab es diesen fetten Sturz bei einem Kilometer vor dem Schluss. Aber trotzdem drei Top-Ten-Platzierungen von Deutschen bei einer Etappe. Bockstark.
Müssen wir mal nachschauen, wann es das letzte Mal gab. Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich zu
Radsport-Lexikon Jonas Bayer.
Greipel-Kittel-Zeiten. Ja, vielleicht ist noch irgendjemand.
Ich hätte jetzt auch gesagt, also Greipel-Kittel-Degenkolb, die waren sicher mal zu dritt unter den Top Ten. Zu der Etappe war eine merkwürdige Etappe. Du hast schon gesagt, riesiger Sturz. Und dann hat ein Fahrer angegriffen. Ich glaube, Van Emden müsste das gewesen sein. Nee, Tosh van der Sande. Tosh van der Sande hat angegriffen, dann kurz vor Ziel, weil es eben kaum oder weil nicht mehr so viele Fahrer da waren, kaum noch Anfahrer. Und dann konnte nur Sam Bennett mitgehen. War sehr, sehr gut drauf. John Degenkolb hat danach auch geschrieben auf Twitter, konnte er leider nicht mit. Hat da nicht mehr den Punch gehabt wie Bennett und Richese, die da noch mitgehen konnten, diese Attacke. Aber trotzdem, super Ergebnis für die Jungs.
Da sieht man was, warum Richese so ein guter Anfahrer ist. Ist dann Zweiter geworden auf dieser Etappe. Und dann, Thomas, scharrt schon mit den Hufen. Ich habe dein Lieblingssegment nicht vergessen.
Strawarzen.
Ja, wir waren ja gerade schon bei Etappensiegen und eine Etappe hat ja Tadej Pogacar gewonnen letzte Woche, das war am Freitag. Das hatten wir schon thematisiert und da passt sehr gut ein Segment raus. Das behandelt nämlich diesen Schlussanstieg. Das war in Spanien, müssen wir mal gucken, wo die genau hingefahren sind. Das war, glaube ich, von Bilbao Start und dann in die Berge. Auf jeden Fall dieser Schluss, Climb, CA265, Climb heißt das Segment, der Name ist unspektakulär. Aber die Zeit und die Leistung, sehr, sehr spektakulär. Das war nämlich der Schlussanstieg, den Pogacar da hochgerast ist und sich da den Sieg geholt hat. Und der hat einen ganz, ganz deutlichen Vorsprung. Kurz zu den Zahlen außenrum, das ist 3,7 Kilometer lang, das Segment, durchschnittliche Steigung 11%, also geht 400 Höhenmeter rauf auf knapp 4 Kilometer, ist schon viel. Tadej Pogacar fährt also immer noch mit 17,7 km/h, aber vor allem mit 415 Watt, sehr ordentliche Leistung, da wird er nochmal richtig rausgegangen sein, das ist nämlich knapp über 6 Watt pro Kilogramm bei seinem Körpergewicht. In 12 Minuten 32, spannend ist Platz 2, Valverde, 13 Minuten 5, also ja, mehr als 30 Sekunden Vorsprung hat Pogacar da, allein an diesen 3 Kilometern, das ist sehr gut. Und geteilter zweiter Platz, da Valverde mit Vincenzo Nibali. Der ist das auf den Tag genau vor 2 Jahren gefahren, da ist die Vuelta nämlich auch da diesen Berg raufgefahren, da war das auch der Schlussanstieg, also sehr gut vergleichbar. Und auch Nibali war gleich schnell wie Valverde und Nibali ist bei der Etappe immerhin Dritter geworden. Also war auch vorne mit dabei, ist das auch hochgefahren. Die Tour damals ja Nibali Zweiter, Froome gewonnen. Die Vuelta und deswegen durchaus beachtliche Zeit von Pogacar darauf, da 30 Sekunden schneller als Valverde oder Nibali, wenn sie Gas geben, das ist
natürlich
schon
auch
sehr,
vom,
sehr viel.
Vom Rennverlauf aber unterschiedlich gewesen, also vor, ich weiß jetzt nicht die genaue Etappenzahl, aber das war ja nicht die längste Etappe bei dieser Vuelta, also man muss auch immer gucken, wie viele Höhenmeter wurden da vorgefahren, nicht, dass jetzt jemand denkt, wie kann so ein Yoga auf einmal schneller fahren als Nibali in Bestform. Das hängt natürlich auch alles davon ab, wie viel davor schon an Höhenmetern zurückgelegt worden sind.
Absolut, das schon, aber es war in beiden Etappen eben auch der Schlussanstieg. Also
das auf jeden
Fall. Das kann man schon ein bisschen vergleichen zumindest. Und auch wenn man es nicht vergleicht, wenn man rein die Zahlen von Pogacar sieht, da 415 Watt über 10 Minuten lang zu treten bergauf, das ist sehr, sehr stark.
Das ist tatsächlich bockstark. Es gibt noch ein paar andere Themen im Radsport, über die wir kurz sprechen wollen. Das Wechselkarussell dreht sich natürlich weiter. Carapaz ist bestätigt worden, fährt nächstes Jahr also für die White Walker Ineos und wird im Toursiegerteam sein.
Ja, ich weiß gar nicht, was seine Rolle sein wird. Es ist mir noch nicht so ganz klar, was er vorhat. Sie haben ja eigentlich ihre 3 Rundfahrtkapitäne. Wahrscheinlich, ich vermute, sie wollen einen zur Huelta schicken. Das fehlt ihnen dieses Jahr. Da können sie Carapaz gut hinschicken.
Glaubst du nicht, dass er für Froome arbeitet?
Doch, aber ich glaube, sie können sich es halt erlauben, mit Thomas, Froome, Bernal und den anderen Jungs, die da auch stark am Berg sind, also Pools, Kwiatkowski, die werden sie sicher versuchen, wieder besser in Form zu bringen zur Tour als dieses Jahr. Und dann können sie sich, glaube ich, erlauben, dass sie auch einen Kapitän zur Huelta schicken. Weil ich glaube, das passt ihnen gar nicht, wie sie da gerade auftreten. Nur auf Etappensiege gehen, wenig wirklich im Bild sind. Ich glaube, das ist nicht, was sie sich vorstellen.
Aber das haben sie ja beim Giro nicht anders gemacht.
Gut, Giro war eine andere Situation. Man muss ja sehen, sie wollten ja eigentlich Bernal dahin schicken als Kapitän. Der hat sich kurz vorher verletzt. Dann hat sich das so ergeben, da konnten sie nicht mehr umswitchen auf Froome oder Thomas. Deshalb glaube ich, ist das sicher ein Plan von ihnen, da noch einen zu haben.
Ja, aber man sieht ja, wie weit die Planung geht, wenn die dann so kurzfristig dann doch umgeworfen. Also sie werden sich jetzt ihre Gedanken machen, aber dieses Jahr Bernal soll Giro fahren, verletzt sich. Ach, dann gewinnt er halt die Tour de France ungefähr. Insofern muss man das auch erstmal abwarten, was da nächstes Jahr dann genau wie passiert.
Ja, das kann man nie wissen, aber ja. mit ihm haben sie noch eine weitere Option auf den Gesamtsieger, dieses Jahr den Giro gewonnen eben. Also.
Sie haben zu viele Optionen, das ist absurd. Wenn nächstes Jahr Froome wieder ordentlich fit ist, muss man auch erstmal schauen, wie der zurückkommt. Das hat Froome, Thomas, Bernal, Carapaz. Also, dann hast du.
Alle vier fahren nicht die Tour.
Ja, wollte ich gerade sagen, dann hast du vier Grand Tour-Sieger der letzten, ja, nur 2018, 2019. Das ist halt absurd.
Ja. Wechsel gab es auch noch bei Education First. Es gibt einen neuen Teamdirektor. Matti Breschel, der ist vor allem mir noch bekannt vom Radsport-Manager-Spiel 2010. Da erinnere ich mich noch, immer wenn man da Tour de France gespielt hat, wollte ich immer mit Andy Schleck gewinnen. Und in dem kleinen Team war natürlich auch Matti Breschel. Und es gab eine Etappe über Kopfsteinpflaster, da hat man immer mit dem gewonnen. Du musstest einfach nur, sobald Kopfsteinpflaster angefangen hat, ihn als Ausreißer vorne wegschicken, dann hast du das Ding gewonnen und hattest am Ende das grüne Trikot.
Radsport-Manager? Ist das so wie Fantasy-Manager jetzt auch, oder was ist das
schon? Das ist ein Computerspiel. Also so wie Fußball-Manager eher.
Ach, du stellst dein Team auf.
Du siehst einfach dann so ein Radrennen, kannst auf einen klicken und sagen.
Ist das zufällig, wie das Rennen dann ausgeht so quasi, oder ist das?
Nein,
das ist natürlich...
Realistisch berechnet, Thomas.
Wie vehement du dich gerade erhoben hast von deinem Stuhl, wo du schön hinten dran liegst. Und auf einmal, halt, stopp, beleidigt da jemand meinen als Teenager geliebten Radsportmanager.
Vor allem ist es einfach absurd, wie lange ich das immer gespielt habe, weil das Problem war... So eine Etappe hat halt trotzdem dann eine Dreiviertelstunde gedauert, weil du musstest alles machen. Du musstest Flaschen holen zwischendrin. Das heißt, du musstest immer wieder kurz das Rennen anhalten und einem sagen, okay, jetzt musst du Flaschen, damit die vorne nicht abkratzen. Dann hatte man meistens einen in der Ausreißergruppe, hat dann, mit dem man versucht hat, das Bergtrikot und irgendwie die Sprintwertung zu gewinnen. Und dann auf einmal kommt dann so Nachrichten hinten, Sturz oder so. Dann gab es manchmal auch so Bugs, wo einfach einer nicht mehr weitergefahren ist, sondern auf der Straße. Dann war das auch noch dein Teamkapitän. Aber gut, geht vielleicht alles ist jetzt so weit.
Ich stell mir das gerade vor im Hause Bergmann. Lukas, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Mama, ich kann nicht, ich muss Flaschen holen. Aber ihr hattet eine glückliche Kindheit,
oder? Wenn man dann so 21 Etappen Tour de France gemacht hat, das hat halt schon mal 21 Stunden gedauert.
Ach du Scheiße.
Ja,
das wäre mal was. Das Spiel holen wir wieder raus. Und kann man das noch spielen?
Ja, klar kann man das noch spielen.
Ja, machen wir eine Tour de France an einem Tag Challenge.
Das ist,
eine Tour de France in 24
sehr
Stunden.
Sehr viel Spaß, da kann man Andy Schleck gegen, was weiß ich, die hatten ja damals nicht die richtigen Namen. Ich glaube, die Caleb Ewan oder so. Ewan, der ist auch nicht gefahren.
Caleb Evenepoel, da war's.
wie hieß er denn? Tour de France-Sieger. Evans. Kettle Evans, nicht Caleb.
Richtig.
Fängt auch mit C an. Der hieß dann Kettle Evans. Aber wir wollen zurück zu Matti Breschel kommen. Abgesehen davon, dass er damals bei mir die Kopfsteinpflaster-Etappen gewonnen hat, war er auch im realen Leben sehr guter Klassikerfahrer. Und ich glaube, das könnte Education First mit dem Material, was sie an Fahrern haben, ganz gut tun.
Ja, ist ein super Klassikerfahrer, der soll sicher noch mal ein bisschen mehr Expertise da reinbringen. Sie haben das Team schon dazu, dieses Jahr mit Alberto Bettiol eben schon gewonnen, eine große, also die Flandern-Rundfahrt. Da haben sie einen Supermann, dann haben sie noch Sepp van Marke, sehr, sehr guter Klassikerfahrer, vor allem Paris-Roubaix. Also sie haben dann ein Team zusammen, Michael Woods ist noch zu nennen von den Leuten, die sie haben. Sie haben dann ein Team, das auf die Klassiker gehen kann. Und ich glaube, da soll Matti Breschel nochmal mit seiner Expertise ein bisschen mit reinhelfen, auch um den Jungs zu helfen, was Positionierung, Taktik im Rennen und sowas betrifft, kann er die sicher unterstützen.
Das ist also der Neuzugang bei Education First. Ansonsten haben wir die Tour of Britain aktuell.
Ja, es wird auch so ein bisschen wie die Deutschlandtour genutzt. So ist länger als die Deutschlandtour, 8 Etappen sind es. Wird auch ein bisschen als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft genutzt. Ist ja auf dem im gleichen Land, sag ich mal, wie die Weltmeisterschaft auch. Ein gutes Klassikerprofil. Am Anfang war es jetzt ein bisschen leichter. Erste Etappe gewonnen von Dylan Groenewegen. Zweite Etappe dann Matteo Trentin. Der soll auch als Kapitän eben von Italien mit zur Weltmeisterschaft gehen. Und die dritte hat wieder Groenewegen gewonnen. Führungstrikot ist gerade Trentin. Nächsten Tage wird es ein bisschen schwerer. Noch zu nennen ist Mathieu van der Poel, der da wieder vorne mit rummischt. Der auch im Team eben von den Niederländern sein wird für die Weltmeisterschaft. Die generell ein ganz starkes Team dahin schicken mit Van der Poel, Niki Terpstra, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Teunissen, Langefeld, Joost van Emden und Peter Wening. Also strammes Team. Thomas schüttelt mit dem Kopf.
Das ist so viele Namen aufgezählt.
Ja.
Also, ich kannte nicht jeden davon.
Also die haben eine richtig starke Truppe, gerade auf Klassiker-Profil. Van der Poel soll da sicher der Kapitän sein, den sie nach vorne schicken. Aber genug Leute, um da für Aufruhr zu sorgen eben.
Ja, auf die WM freue ich mich tatsächlich auch schon sehr. Ich bin auch gespannt auf das belgische Team natürlich.
Klar, werden auch eine super Mannschaft.
Evenepoel, weiß ich nicht, ob er da dabei ist. Wout van Aert natürlich, für ihn kommt es zu früh. Aber er sitzt zumindest schon wieder auf dem Bike, habe ich die Woche gesehen.
Ja, sehr cool.
Auf dem E-Bike sitzt er. Das erste Mal nach seinem Tour de France Crash. Also scheint auch bei ihm wieder aufwärts zu gehen. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Sah ja doch heftig aus und gab ja dann noch mit der Wunde einige Unannehmlichkeiten danach. Das war's von dieser Woche Vuelta. Eine haben wir noch. Es ist noch nicht, also es ist eigentlich schon relativ klar, dass Roglic eigentlich nicht viel Probleme haben wird, oder? Weil es sind jetzt noch 2 Bergetappen, wo man wirklich was rausholen kann und da ist aber jeweils dann noch eine Abfahrt oder noch ein bisschen flacher hinten raus. Also ich sehe es nicht, dass Roglic so viel Zeit noch verliert.
Das glaube ich auch nicht. Er hat auch zu viel Vorsprung einfach. Also er ist ja bisher in den Bergen, wie wir schon gesagt haben, ja auch mit immer vorne dabei gewesen und hat ja knapp 3 Minuten Vorsprung. Ich weiß nicht, wie er bisher fährt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er die noch verliert.
Sein Team ist stark, die werden ihn unterstützen. Er hat immer Hilfe noch dabei und wenn es im 1 gegen 1 ist, gegen die anderen Fahrer können die ihn nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Er hat bisher noch kaum Rückstand kassiert irgendwann mal und wenn, konnte es immer sofort zufahren. Also er wirkt super stark, super konzentriert, macht da kaum Fehler. Er ist schwer vorstellbar. Ich glaube, der Kampf ist so Platz 2 bis 4, da ist der Kampf noch zwischen eben Valverde, wo man abwarten muss, wie stark er die dritte Woche fahren kann, Pogacar und Lopez.
Ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche auf jeden Fall wieder über das Desaster Movistar sprechen werden. Da können wir jetzt schon mal mit planen. Das können wir für die nächste Woche einplanen, denn dann gibt es nochmal eine kleine Rückschau, natürlich auch diese Vuelta. Aber bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit dieser Spanien-Rundfahrt. Eine Woche, die letzte Rundfahrt des Jahres, muss man eigentlich nochmal richtig genießen. Ne?
Sollte man.
Werden wir machen. Tschö, bis dann.
What's up? Der Radsport-Podcast.